Diese Predigt trägt den Titel Jesu harte Reden. Darf ich heute zu Beginn ausnahmsweise eine etwas provokante Frage in den Raum stellen? Was werdet ihr jetzt wohl hören wollen? Und seid doch wahrscheinlich mit einer gewissen Erwartung hergekommen, und das völlig zu Recht, mit einer Vorstellung von dem, was euch jetzt geboten werden soll. Nicht wahr? Diese Frage, die soll uns einstimmen im Blick auf das sogenannte harte Reden unseres Herrn. Wie lieb haben wir doch alle die Freundlichkeit und Leutseligkeit unseres Herrn Jesus Christus in seinen wunderbaren Worten. Und doch war es immer so, dass Menschen ganz unterschiedlich gehört und aufgenommen haben, was der Herr ihnen zu sagen gehabt hat, gemäß ihrer jeweiligen Herzenssituation und gemäß dem, was sie hören wollten. Mit was für unterschiedlichen Erwartungen sind die Menschen damals an den Herrn herangetreten, als er über diese Erde gegangen ist? Und wie individuell ist der Herr Jesus diesen Leuten begegnet, mit heilsamen Worten? Und davon soll heute die Rede sein. Denn das ist heute bei uns auch nicht anders. Wie ist denn eure biblische Sicht, euer persönlicher Eindruck vom Reden Jesu? Wie seht ihr denn die Art und Weise, in der Jesus den Menschen begegnet und ihren Anliegen bzw. ihrer Art, ihren Wesenszügen? Was schließt ihr aus den Berichten dazu in den Evangelien? Und schließlich, womit und in welcher Weise tretet ihr selber an euren Herrn heran? Betrachten wir also miteinander einige von diesen biblischen Begegnungen und halten wir dabei gewissenhaft fest, was uns Gottes Wort vom Stand eines Menschen bzw. von seinem Zustand Jesus gegenüber zeigt. Ist er geistlich arm, der Mensch? Oder will er Jesus versuchen? Ist er krank, der Mensch? Oder welche andere Not hat er? Spricht der Jesus von sich aus an oder spricht der Herr ihn zuerst an? Und vor allem, behalten und bewegen wir Jesu spezielle Worte und seine individuellen Antworten an die einzelnen Menschen recht sorgfältig in unserem Herzen? Dazu wird diese knappe Stunde natürlich nicht genügen. Das müssen wir wieder und wieder tun. Ganz konkret Jesu gezielte Reden lesen und hören in den Evangelien, Wort für Wort, auch wenn sie uns vorerst hart scheinen. Jeder von uns soll ja zu dem Ergebnis kommen, das von Gott für ihn persönlich erwünscht und auch bereitet ist. Zu unserem Heil und zum Heil unserer Nächsten. Ich darf in diesem Raum davon ausgehen, dass uns allen bewusst ist, dass wir dabei Gottes Wort hören dürfen. Wir, die wir aus den Heiden sind, die wir einst Fremdlinge waren, jetzt aber auch hinzutreten dürfen als seine Kinder. Neugeboren, neu gemacht aus eben diesem seinem guten Wort. Wir bewegen uns hier also in unserem ureigenen Element. Was für eine Gnade! Und deshalb wird ein Glied im Leib Christi überall im Wort Gottes nur den Herrn selber suchen und wird ihn auch allenthalben finden, ihn und sein Reden, und wird achtsam lesen, wird dabei die persönlichen Fürwörter zu unterscheiden wissen. Jedes Ich und Wir und Mein, jedes Du und jedes Ihr, das ist sehr wichtig. Achten wir auch jetzt beim Hören der Bibelstellen ganz genau darauf, wer hier angesprochen wird, an wen das Wort Gottes ergeht. Anders ausgedrückt, wen das Wort des Herrn wie treffen soll. Und ob der Herr dabei zu seinen Jüngern spricht oder zu Gesetzesgelehrten und Pharisäern oder zu allen. Beginnen wir mit drei Männern, die im Lukas-Evangelium nahtlos aneinandergereiht sind. Im Kapitel 9, ab Vers 57. Da steht, es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Er sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, aber zuvor erlaube mir, von denen, die in meinem Hause sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Im ersten Fall, bei jenem Schriftgelehrten, so sagt uns die Parallelstelle das, ein Schriftgelehrter, der von sich aus auf Jesus zugeht, da wäre wohl jede menschliche Antwort anders ausgefallen als die des Herrn. Jedes heutige Gemeindeglied, das evangelistisch ausgerichtet ist, hätte da erfreut reagiert, nicht wahr? So einen Nachfolgewilligen, den hätte man schon lange gebraucht. Jesus aber sagt weder ja noch nein. Er stellt dem Mann auch keine Frage. Er dämpft aber vehement dessen Euphorie. Denn der die Herzen kennt, der kennt auch die Strohfeuer in unseren Herzen. Und dieser Mann hier, der strotzt vor Begeisterung. Das reicht aber nicht im Reich Gottes. Der göttliche Herzenskenner kennt auch die Zukunft eines jeden Menschen, sowohl die Ferne als auch die Nahe, wie sich am vorhergesagten Verrat des Petrus erwiesen hat. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verraten. Und so kam's ja auch. Sitzen hier herinnen nicht auch ganz unterschiedliche Charaktere? Einige Hitzköpfe, mehr oder weniger, und auch einige weniger begeisterungsfähige Menschen. Jesus kennt jedenfalls von uns allen die Zukunft, er kennt unsere Art und unser Streben bis zum Ende hin. Und da holt er diesen begeisterungsfähigen Menschen mit einem Satz herunter in die Realität. Aber in welche? Nicht in die erhoffte, erbetene Realität des Menschen, sondern in die Realität des Sohnes Gottes. Er geht nicht ein auf des Mannes Wunsch zur Nachfolge. Jesus spricht stattdessen von des Menschensohns Dasein und von des Menschensohnes Bedingungen auf Erden. Und genau daran kann der Mensch genesen. An dem, was Gottes ist, wird er gesunden, auch wenn sich die Sache überraschend armselig ausnimmt fürs Erste. Aber wenn, falls dieser Schriftgelehrte tatsächlich eines Tages wirklich in Christus sein darf, eins sein darf mit allen Gotteskindern im Menschensohn, dann werden ihm schon jetzt, ab diesem Moment hier auf Erden, von Jesus die Bedingungen dargelegt, ohne Wenn und Aber. Seine wunderbare Tatsache, nicht wahr? Dieser Mann ist der Wahrheit in Person begegnet und auf der Stelle beginnt die Wahrheit, ihn freizumachen von seinem fleischlichen Enthusiasmus, von seinen religiösen Erwartungen. Sie räumt ihm jegliches menschliche Verdienst und jede eigene Ehre schon im Vorfeld ab. So hatte er ja begonnen. Herr, ich will dir nachfolgen. Jetzt erhebt sich die Frage, was hat der Mann im Anschluss getan? Wie hat er reagiert? Was ist aus ihm geworden? Ist er geblieben, darunter geblieben unter diesem Wort Jesu? Hören und lesen wir nichts mehr von ihm, weil er sich ganz ohne Aufhebens demütig und stillschweigend eingereiht hat in die Menge der Jünger, einverstanden mit den Bedingungen, die Jesus hier für sich und damit für ihn aufstellt? Hat ihm sein umfangreiches Wissen des Gotteswortes jetzt persönlich genützt? Psalm 73 zum Beispiel: Dennoch bleibe ich stets bei dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Oder ist er verwundert weggegangen und hat sich nach einiger Bedenkzeit erneut zu Jesus gewandt, weil ihm das Ziehen des Vaters zum Sohn doch zu stark wurde? Oder ist er für immer weggeblieben? Wie war denn das Ackerfeld seines Herzens beschaffen? Das Wort Gottes berichtet jedenfalls unmittelbar darauf, dass Jesus sich einem anderen zuwendet und zu diesem sagt: Folge mir nach. Ist das nicht eine kalte Dusche für den Erstgenannten? Gehört es zu Jesu Methode, so mit Menschen umzugehen, die ihm nachfolgen wollen, von sich aus? Na, es scheint so. Und zwar gar nicht selten. Aber ist das nicht genau die freundliche und leutselige Art, die wir immer wieder vorfinden im Wort Gottes und auch im eigenen Glaubensleben, oft so schroff wirkend und doch so heilsam, weil sie uns nur scheinbaren Widerstand entgegensetzt, uns aber umso intensiver hinzieht zum Herrn, bis er uns vergeblich fragt: Wollt ihr nicht etwa auch weggehen? Ach, denken wir nur an die syrophönizische Frau. Wie hat der Herr sie anfangs ignoriert? Und was er zu ihr gesagt hat, dann von den Kindern und von den Hunden, und wie genau dabei ihr Glaube größer und größer geworden ist. Wodurch? Durch sein ablehnendes Verhalten. Oh, wie liebt er es, in vielen Momenten uns echten Glauben zu verleihen und so zu stärken. Könnte es sein, dass wir das so nicht kennen? Ach, dann säßen wir längst nicht mehr hier. Denken wir auch an den blinden Bartimäus, der immer lauter geschrien hat: Du Sohn Davids, erbarme dich mein! Oh ja, der Herr weiß, den Glauben sehr wohl zu schüren, den er selber in uns gelegt hat. Er ist es ja, der uns unsere Not und Verlorenheit vor die Augen stellt, immer deutlicher. Und auf diese Weise legt er uns ein immer stärkeres Verlangen nach ihm in das Herz. Na, schaut sie euch an, diese Begegnungen Jesu mit Menschen. Ihr werdet nichts anderes finden. Stetig zieht der Vater zum Sohn und stets mehrt der Sohn den Glauben von Anfang an. Weil seine Übersicht und seine Wege aber viel höher sind als die der Menschenkinder, gehen leider viele enttäuscht weg. Sie hatten eine andere Vorstellung von ihm. Und so fällt der gute Same dann auf das Felsige bzw. unter die Dornen des Alltags. Ach, wären sie doch geblieben. Sie wären ja nicht wirklich abgewiesen worden, nur gereinigt vom eigenen, das sie mitnehmen wollten durch die enge Pforte. Die wichtigste Prämisse im Reich Gottes ist: Jesu Wort kommt her zu mir und bleibt bei mir. Jene, die nicht kommen, die fernbleiben, jene, die weggehen, innerlich und äußerlich, und jene, die hinzutreten und dableiben bei und in Christus, die scheidet Gottes Geist schon im Hören, im Aufnehmen und im Verstehen des Wortes und des Heils. Wie Markus 4 steht: Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen, zu denen draußen nämlich. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus, denen drinnen. Und Jesus sagt selber: Denen, die bei ihm bleiben, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Es gibt kein distanziertes Glaubensleben. Wer hinzugetreten ist und bleibt, dem wird auch gegeben, jede Rede Jesu zu akzeptieren, auch die harte. Draußen aber, draußen verliere ich alles, auch was ich mir einbildete zu haben. Das steht auch in Markus 4 und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Es gibt keinen und es hat nie einen Menschen gegeben, der zu Jesus gekommen ist und den er hinausgestoßen hätte. Jeder, der weggegangen ist, der ist von sich selber aus weggegangen, wie etwa in der Begegnung mit dem reichen Jüngling, den Jesus lieb gewonnen hat, zu sehen ist, in Markus 10. Und doch lesen wir von zuerst schroffen und abweisend wirkenden Antworten Jesu. Das hat aber nicht nur zu tun mit dem immer stärkeren Ziehen zu ihm hin, das er beabsichtigt wegen unserem Elend und unserer inneren Armut. Nein, das hat ebenso mit der uns fesselnden Sünde zu tun, die uns so kompliziert macht, die uns in der Lüge festhält und im Unglauben, so lange, bis uns die Not größer geworden ist als das Fliehen wollen in der Sünde. Und sie ist groß, sie ist sehr groß, unsere Not, wenn wir nicht nahe bei Christus sind. Sind wir aber endlich hinzugetreten, dann müssen von Gott zugelassene Leiden kommen, und das ist dann die harte, aber heilsame Rede Jesu in der praktischen Lebensführung. Und damit zurück zu unserem Text, zu dem zweiten Mann, den Jesus von sich aus beruft. Ihm gibt er definitiv den Auftrag, das Reich Gottes zu verkündigen. Er wohlgemerkt, er beruft diesen Menschen nicht zu schönen Predigten, nicht zum Verbreiten einer von ihm wohl ausgefeilten Version des Evangeliums, so von Mensch zu Mensch, sondern dieser Berufene soll das Reich Gottes verkündigen und nichts anderes. In einem gottgegebenen Leben, in Leiden, als das Salz und nicht als der Zucker der Erde. Auch hier legt der Herr seine gesunde Lehre zugrunde, den wahren Genesungsfaktor für alles Widersprüchliche und Zaghafte und Ungläubige im Menschen. Er macht gleich deutlich, es ist nicht dein Reich, das du zu verkündigen hast. Es ist Gottes Reich. Und alle, die er so gesandt hat, alle hatten sie nur ihn zu verkündigen, Jesus. Und nur daran können andere den Weg erkennen, den auch sie zu wählen haben. Paulus schreibt den zweiten Korintherbrief, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Aber ob auch alle das so beherzigen und so tun, jene, die er anspricht und senden will, ihn, nur ihn verkündigen, allen dienen, um Jesu willen, um Jesu willen. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern im Schiff, das ein Bild auf die Gemeinde ist, warum seid ihr denn so unverständig? Weil die Jünger hatten damals die herrliche Basis noch nicht erkannt, auf der sie gegründet wurden, den Felsen, Christus, auf den sie gestellt waren. Es war ja noch vor Pfingsten. Was aber wurde zu Pfingsten denn verändert? Na, nicht ein Power-Christentum ist gekommen, wie manche behaupten, sondern der Heilige Geist verherrlichte ab da ausschließlich Christus für die Jünger und in den Jüngern und durch die Jünger, Christus allein. Und dafür erhielten sie die Kraft und den Sinn, Christus zu verkündigen als alleinige Basis, als den Weg und als die Quelle des Lebens und alles Guten und des Glaubens, der ausschließlich in Christus Jesus ist, der Glaube, wie Gottes Wort bezeugt in 2. Timotheus 3,15. Und deshalb kann ein Mensch nicht oberflächlich, so quasi als Hobbychrist, zu Jesus kommen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich der Himmel eingehen. Und die beginnen für uns oft mit einem scheinbaren Widerstand des Herrn in der Nachfolge. Und wenn es heißt in Hebräer 12, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt, dann ist das der Normalfall. Seine liebevolle Züchtigung ist von Anfang an präsent. Er zerschlägt unser Bild, unsere ursprünglichen Vorstellungen vom Reich Gottes. Und er fordert, dass wir alle unsere Vernunftschlüsse und jede Höhe in uns und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Und wer so beim Herrn bleibt, bei dem bleibt kein Stein auf dem anderen von der eigenen Vorstellung vom Reich Gottes. Das ist mit ein Grund für viele, vorzeitig innerlich wegzugehen. Sie sitzen zwar oft noch unter uns, bleiben aber fruchtlos. Bei und in Christus bleiben werden ja nur die, die es wohl müssen, in ihrer Seelennot. Und genau denen passiert es dann vom Herrn her, dass er ihre Not noch vergrößert. Wie Psalm 4 sagt, in der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Ja, du steht da. Das will aber unser fleischliches Denken nicht akzeptieren und da weicht es aus in die eigene Enge. Eng ist es in euren Herzen, sagt Paulus zu den Korinthern, eng. Zu dieser spürbar scharfen Erziehung verwendet Gott auch Menschen in den Gemeinden, die sich Gläubige nennen. Durch sie lässt er viele Menschen enttäuscht werden. Enttäuscht kann natürlich nur werden, wer unter falschen Voraussetzungen unterwegs ist. Verwundert euch deshalb nicht, verwunderlich ist ja vielmehr, dass Geschwister trotz dieser Gläubigen überhaupt zum Glauben gekommen sind. Das ist das Werk Gottes, in dem der Herr die Seinen so weit bringt, dass sie nur mehr auf ihn blicken. Die Realität spricht hier eine zu deutliche Sprache, als dass man das verschweigen könnte. Auf wen haben wir denn gehört? Auf Christus? Oder auf Menschen? Auf die Glaubensbrüder? Wie viel haben wir einst widerspruchslos übernommen, ohne nachzufragen, ob es überhaupt stimmt, ob es für uns stimmt. Jesus warnt uns, dass wir auf Nebenwegen das höchste Gut verfehlen werden, ihn. Meist lässt uns erst eine arge Notsituation vieles Oberflächliche hinterfragen, nicht wahr? Bei vielen von all den Richtigkeiten, die wir einmal so leichtgläubig angenommen haben, entdecken wir mit der Zeit vom Herrn her, dass sie für uns doch nicht richtig waren. Und nur was wir unter seelischen Leiden an Glaubensinhalten in Christus auf- und annehmen, das, was uns unter Schmerzen etwas kostet, das sitzt dann aber auch. Das ist das Zurechthämmern des Herrn in der Praxis. Man hört nicht viel von solchem Glaubensleben. Die Betroffenen werden ja mehr und mehr still, diese Heiligen und Geliebten des Herrn. Dabei sind sie oft so elend, dass ein Außenstehender meint, mit denen stimme etwas nicht. Denn die meisten wollen ja nichts wissen von solcher ernsten Nachfolge. Aber schauen wir sie genau an, die Reden und Antworten des Herrn in den Evangelien. Wie viel davon haben wir so erwartet? Und dabei stehen die Menschen, denen er so begegnet, erst am Anfang ihres heilsamen Weges mit Christus. Das Kriterium ist und bleibt weggehen oder hinzutreten und da bleiben, bei allem Widerstand, ob von oben, von unten oder auch von innen. Und wenn ich da bleibe, was erwartet mich? Aber das ist doch die falsche Frage, weil das falsche Fürwort. Denn es ist Christus in mir, den in der Tat erwartet, was auf mich zukommt. So muss es sein. So bringt er die Seinen durch. Daher seine eindeutige Aussage, ich bin es. Und wer das nicht versteht, der wird weiter neben ihm dahinwursteln und gelangt nie zu Gottes Ziel. Aber Christus in euch, das bedeutet die herrliche Freiheit der Gotteskinder. Und die wird stets in der gottgewollten Bedrängnis den Raum gewinnen, den Gott uns zugeteilt hat. Und das ist das rechte Zeugnis von Christus ohne viel Worte. Unser Los, unser Erbteil, ist uns ja gefallen auf das lieblichste Land. Und bevor wir hinter der engen Pforte zu Gottes Erziehung kommen, in die gottgesandte Bedrängnis, sind wir ja noch viel zu überheblich, viel zu selbstsicher und viel zu oberflächlich. In Markus 9 steht dazu, als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, seine Jünger, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Ein solch Hinterfragen des Herrn deckt zuerst unser Tun auf, bevor er abräumt in uns, auch was die Ehre betrifft. Wenn wir echte Söhne sind, dann werden wir abgeräumt vom Herrn. Wir befinden uns hier in einem Kampfgebiet. Und der Feind, der sitzt in unserem Inneren. Es ist unser Fleisch, denn das nimmt nicht an, was von Gott kommt, besonders nicht, was vom Geist Gottes an Bedrängnis herankommt, an Niedrigkeit und an Nichtigkeit. Und deshalb muss der Herr es in uns sein, der mitgeht in die Bedrängnis, er voran. Da täuschen wir uns nicht. Wir werden jetzt schon, hier schon, beurteilt nach dem, was wir nicht annehmen von Gott. Wogegen wir uns strikt weigern, die ganze Zeit, so lange schon. Jesus wäre mit uns hineingegangen, aber wir wollten nicht. Dann aber das Gericht, denn ein kraftloses, fruchtloses Christenleben beruht die ganze Zeit auf einer Gehorsamsverweigerung in einer oft ganz kleinen Sache. Und so lange heißt es dann für uns immer noch, gehe zuvor hin. Die Grundlage eines Christenlebens als Jünger ist die bleibend bußfertige Gesinnung, in der wir zutiefst erschrecken über den unbeugsamen Stolz unseres eigenen Herzens gegenüber dem Herrn Jesus Christus und ihn dann verzweifelt um Änderung bitten, weil wir wissen, dass sonst alles aus ist. Werden wir nicht zuerst lieber hingehen und die Sache Gottes annehmen? Und Christus wird uns vorangehen dabei? Wir sollten uns nämlich nicht einreden, dass wir beurteilt werden nach dem Licht, das wir haben. Nein, wir werden beurteilt nach unseren Weigerungen, das anzunehmen, was Gott uns bereitet hat in Christus Jesus. Ja, zurück zum Text damit und zu diesem Mann, den der Herr berufen hat. Jesus zerstört den Plan dieses Mannes, zuerst seinen Vater begraben zu wollen und anschließend das Erbe einzustreichen und dann ihm, dem Herrn, bequem zu folgen. Denn der Leib seines Vaters, der war ja noch nicht am Verwesen. Der Vater lebte noch, sonst wäre der jüdische Sohn jetzt nicht bei Jesus, sondern traditionell zu Hause bei der Familie. Ja, wie trügerisch sind die Winkelzüge des Menschen und wie sündenklug drückt er sich aus. Und das gegenüber dem, der die Wahrheit ist. Was treiben wir da nur? Der Heilige Geist bringt mehr und mehr Trickreiches ans Licht von unserer Sünde. Und manches davon, ja vieles, vielleicht lassen wir ihn wohl bereinigen. Aber das eine, das dauert jedes Mal am längsten, dass wir endlich unser Recht auf uns selbst endgültig an Christus abgeben. Wie er sagt in Lukas 14, ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Kann nicht. Ohne dieses allem Absagen werden wir aber keine praktische Auswirkung an uns selber erfahren, wie sich das Leben Jesu in uns auswirkt. Nur daran erkennen wir doch, dass wir gewürdigt worden sind, unser Leben durch Christus anpassen zu lassen an die Forderungen Gottes. Allem Absagen. Ist das eine harte Rede? Wer kann sie hören? Wissen wir das Reden Jesu zu uns überhaupt noch zu würdigen? Ob es uns nun angenehm scheint oder hart? Es steht im 5. Mose 32, er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Jesu Reden zu uns, die müssen uns oft zuerst verletzen, bevor sie uns aufbauen. Wenn dich sein Reden noch nie verletzt hat, dann stimmt etwas nicht mit deinem Glaubensleben. Wissen wir in der Tat, die Erlösung durch ihn zu würdigen, nämlich in der Tat? Weiß ich zu würdigen, dass er allein der Weg ist und dass deshalb der Weg bereitet ist, dorthin zu gelangen, wo Gott mich haben will? Immer, wenn in mir ein Wort Gottes umgesetzt werden soll in die Tat und Wahrheit, dann setzt das jedes Mal die Tatsache voraus, dass ich mit Christus gestorben bin. Denn wenn Gott will, dass eine bestimmte Sache in mir stirbt, dann muss vorher Christus bereits dafür gestorben sein. Wenn ich sie dann aber absichtlich trotzdem weiter beibehalte, diese Sache, wenn ich die Sünde sozusagen am Leben erhalte, dann entpuppe ich mich als Feind des Kreuzes. Zurück wieder zum Text. Dem dritten Mann, der wie der erste Jesus von sich aus anspricht, sagt der Herr auf den Kopf zu, dass er nicht tauglich ist für das Reich Gottes. Steht in der Konkordantenübersetzung nicht verwertbar. Warum? Na, weil er im Sinn hat, den Blick abzuwenden vom Herrn zurück zur Familie. Ist auch eine harte Rede, nicht wahr? Herr, erlaube mir. Und die Antwort, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Niemand. Ja, haben wir denn noch nie zurückgeblickt, nie über unsere Herkunft sinniert, über die Kindheit? Über die vielen Arbeitsjahre oder über die letzte Bibelstunde? Erzwingt mich nicht sogar mancher Umstand zum Rückblick, ein Todesfall, eine Melodie, ein Geruch, eine Begegnung mit einem früheren Kollegen? Und doch verstehe ich im Herzen diese rigorose Forderung Jesu recht gut, wie recht er hat. Wie, wenn uns das passiert, wie wenn uns der Herr so anspricht, du bist unbrauchbar für das Reich Gottes. Was tun? Was tun? Gehen wir weg? Ja, wohin? Wohin? Ich kann ihm nur Recht geben, dem Herrn, ich bin nicht verwertbar. Aber da ist er wieder, derselbe Zielgedanke, der einzige Weg. Jesus ist vor Gott der einzig Brauchbare. Im Endeffekt ist dieses reinigende Wort die heilsamste Wahrheit. Allein Christus ist in der Lage, das Reich Gottes wahrhaftig und recht zu verkündigen. Mein Fleisch, meine Gesinnung, mein noch so fleißiges Zerarbeiten kann das nicht. Ich stehe überall der absoluten Unmöglichkeit gegenüber, etwas für Gott tun zu können. Solltet ihr mich jetzt hinauswerfen, ihr tätet nicht Unrecht daran, und ich hätte nicht beleidigt zu sein, müsste es nicht persönlich nehmen, denn vom Wort des Herrn her ist die Sache völlig klar. Ich nicht, er allein. Deshalb kann sich keiner etwas einbilden, wenn der Herr ihn dennoch verwendet. Aber wehe, ich würde im Eigendünkel in den Weinberg gehen, in menschlicher Weisheit. Da muss einer ja dann seine eigene Ehre suchen und Gott und den Satan herausfordern. Jeremia, der unbeliebteste Prophet seiner Zeit, musste alle Selbstberufenen verurteilen. Da sagt ihm Gott, einer, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Und wie recht hatten auch die Jünger, als sie feststellten, ja, wer kann dann selig werden? Ja, wir kennen die Antwort des Herrn, und wieder schlägt sie in dieselbe Kerbe, bei den Menschen ist dies unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich denke, wir wissen und erkennen alle, wie befreiend das alles ist, wie da der Friede Christi ins Herz einzieht, weil ich nicht mehr auf meine Möglichkeiten angewiesen bin. Nicht wahr? Natürlich kostet diese Schule Gottes seine Jünger alles, was sie je gemeint haben zu haben. Aber im Gegenzug erhältst du als geistlich Armer den höchsten Reichtum aus dem Himmel, wie steht im 2. Petrusbrief. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Ja, ihn erkennen. Im Epheserbrief und im Kolosserbrief wird das so deutlich. Lest nach. Und auch dieser dritte Mann ist von sich aus auf Jesus zugegangen mit seiner Rede. Auch er hat sein Tun, seine Möglichkeiten angeboten, ähnlich dem ersten. Auch er sagte, ich will dir nachfolgen. Jawohl, mag er, jawohl, aber es wird am Können scheitern. Es gibt dazu viele einschlägige Worte Jesu vom Überschlagen der Kosten beim Turmbau und vieles andere, wo bei jedem uns der Mut entfallen muss. Es ist gut so, denn die Sache ist zu ernst. Es geschieht heute so viel Antichristliches, so viel Hin- und Herlaufen, so viel umtriebiger Ersatz für stillen Gehorsam der Wahrheit gegenüber. Und die Spitze menschlichen Unsinns ist jetzt wohl, dass man meilenweit herumreist, um sich auf das Grab eines berühmten Predigers zu legen, um dort etwas aufzusaugen von der Salbung jenes Dieners Christi. Nun aber noch zu einer vierten Begegnung. Hier tritt einer, wieder von sich aus, an Jesus heran, nur hat der eine ganz andere Absicht. Und siehe, steht in Lukas 10, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Um es diesmal gleich abzukürzen, das kann er nicht, der Gesetzesgelehrte, wie wir alle. Würde er aber nicht als Versucher Jesu auftreten, sondern als ernsthafter Bittsteller, dann würde er bald zurückkommen und zum Herrn sagen, Herr, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Und so geht es uns einem doch Tag für Tag, wie oft rufe ich denn selber dieses Wort aus. Denn der Glaube, der ist und bleibt in Christus, durch Gottes wunderbare Absicht. Na mehr noch, alles, die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm. Und alles, was wir je nötig haben, ist und bleibt in Christus. Und der Sohn ist uns gegeben. Da steht im 2. Korinther, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wäret. Ist das nicht die Herrlichkeit des Ratschlusses Gottes? Wir haben Anteil an Christus bekommen, steht in Hebräer 3, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Anteil haben wir an Christus, in dem alles ist. Das ist die vollkommene Rettung. Da geht nichts schief. Da kann der Mensch nicht hineinpfuschen in dieses herrliche Evangelium. Und deshalb sagt der Herr, ja, ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Er gibt sich selbst. Und wir müssen bei ihm und in ihm bleiben, um Anteil zu haben. Der Sohn Gottes allein ist in der Lage, alles zu erfüllen, was vor dem Vater recht ist und gut. Er allein ist die uns von Gott eröffnete Möglichkeit in jeder Hinsicht des Heils. Zum Beispiel, was das Gesetz betrifft und was die Wahrheit betrifft. Und was die Rettung betrifft und das ewige Leben. Die Lösung Gottes heißt Christus und du und ich in ihm. Daher auch die scheinbar harten Reden an uns sündengeschädigte Menschen. Aber sie bieten uns die herrlichste Gottesoffenbarung zum Tausch an. Ich bin's, nicht du. Und wenn Christus definitiv zu diesem Mann gesagt hat, tue dies, dann wirst du leben, dann zielt er von vornherein darauf, dass der Mann scheitern wird an sich selber. Ist das nicht die wunderbare Weisheit und Liebe Gottes, die sich der Wahrheit erfreut, wie er uns sündigen Narren in der Praxis und im Wort so liebevoll begegnet? Ja, argumentieren nützt ja nichts bei uns Sturköpfen. Uns muss man anders lenken. Könnten wir behaupten, wir würden den Prellbock nicht kennen, auf den der Herr uns oft konsequent zusteuern lässt, bis er uns dort sagt, jetzt komm her zu mir. Ja, wie ist dir denn, wenn du einen Gedanken nicht mehr lassen kannst, der ununterbrochen hochkommt in dir, Tag und Nacht, oder einen Ärger, eine Beleidigung, eine Intrige, eine Sorge, eine Ängstlichkeit? Ja, hilflos ausgeliefert bist du, nicht wahr? Ja, wir kennen das doch alle nur zu gut. Da wird nichts helfen dagegen, sogar beten hilft da oft nicht, auch nicht Bibel lesen und eine Predigt hören. Kannst dich ja nicht mehr konzentrieren. Und die Sache, die Sorge, die kommt ja doch wieder hoch. Aber übergib sie dem Herrn Jesus Christus, diese Gedanken, diese Angst, diese Versuchung, diese Niederlage. Der Kampf ist des Herrn und der Sieg. Und hast du Schaden erlitten, einen Geldbetrag versenkt? Es ist Wichtiges kaputt geworden? Na, übergib die Sache ihm, denn es steht beim Herrn, dir mehr zu geben. Was dieses Mehr sein wird, muss allerdings ihm überlassen bleiben. Wir können Gott gegenüber ja nicht einmal unsere Versprechungen halten. Und so vieles, das wir in unseren Bibeln anstreichen, das entzieht sich doch unseren Möglichkeiten, nicht wahr? Warum? Weil Christus allein uns gemacht ist von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Erlösung und zur praktischen Absonderung für ihn. Der Sohn kann, wir nicht. Wir konnten uns weder selber retten, noch uns selber bekehren, es sei denn, wir haben uns selber kräftig angelogen. Denn Gottes Wort sagt über uns, in Prediger 10, die Mühe, die der Tor sich gibt, die ermüdet ihn. Findet er dabei ja nicht einmal den Weg in die Stadt. Der Weg ist Christus. Und die Stadt ist die himmlische Stadt, auch ein Bild auf ihn und seinen Leib. Wir aber gingen in die Irre. Wir suchten anderswo und weichen bis heute aus. Wir alle haben Christus von jeher nicht gesucht, waren auf der Flucht vor Gott, wollten ihn verlieren, wollten höchstens religiös sein. Aber er hat uns gesucht und gerufen. Ach, der dumme Eigendünkel, diese so schlimme Nebenwirkung der Sünde. Dieser Gesetzesgelehrte in unserem Text, der konnte ja auch nicht hören, nicht aus Jesu Worten schließen, was wirklich das Gute ist im Reich Gottes. Und Jesus hat ihn nicht korrigiert, noch nicht. Wir alle kamen doch genauso mit unseren eigenen Vorstellungen zu Gott. Und viele haben sich bis heute nicht korrigieren lassen in ihren Ansichten. Nicht wahr? Hand aufs Herz. Wie oft ging's uns denn so? Was haben wir uns zurecht gesponnen und sind unseren eigenen geistlichen Gesetzen gefolgt? Im Glaubensleben. Und der Herr ließ uns losmarschieren. Auch uns. Mitunter jahrelang. Wir fühlten uns sogar bestätigt dabei und lehrten auch andere so. Blinde Blindenleiter. Wir liefen und liefen und liefen, oft voller Eifer, in unserer eigenen geistlichen Weisheit dahin, bis zu dem uns von Gott gnädig gesetzten Prellbock. Bis zu dem Punkt, an dem wir zu Schanden wurden und die Augen aufheben mussten und erkennen, dass Nachfolge bedeutet und nicht einen selbstsicheren Weg. Was wurden wir im besten Fall? Zu nichts. Im schlechtesten Fall aber änderte sich nichts. Christus lässt jenem Gesetzesgelehrten seine eigene Sicht, sein so rechtschaffen erworbenes Bibelwissen und seine Theologie. Er sagt ihm glatt, wie liest denn du? Tue das. Jo, wir hätten ihn belehrt, den Gelehrten, mit unserer Erfahrung. Ach, wie wären wir da klüger vorgegangen, wie hätten wir an Christi Stelle argumentiert. Bei der Syrophönizierin sagten die Jünger zum Herrn, schick sie doch weg. Und was sagten sie vor der Speisung der 5000? Entlasse das Volk. Und das heillose Wort Petri vor Jesu Leiden und Tod, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Ja, was hören wir dann als Antwort? Hebe dich hinter mich, Satan. Eine ganz hart klingende Rede Jesu, nicht wahr? Und doch, diese seine Rede, die richtete sich mehr gegen ihn selbst als gegen Petrus. Aber denkt doch nach, überlegt, überprüft einmal, sind nicht alle harten Reden Jesu, so wie hier, im Grunde gegen ihn selber gerichtet? Das ist eben der Unterschied in der Reichsgottesarbeit. Der Meister tut nicht, wie wir täten. Er diskutiert nicht, er argumentiert nicht, er weiß ja, was wir Sünder für ein Gebilde sind. Und da lässt er den Menschen dahin eilen, in dessen eigenem Verständnis und Bibelverständnis. Du, da gehen 20, 25, 30 Jahre ins Land und du läufst und lehrst immer noch nicht richtig. Ja, bei uns klingt vieles recht christlich und schön gemeindekonform, aber der Herr sagt uns, nimm das Kreuz. Und das ist deine Tötungsmaschine. Auf dich täglich und folge mir nach. Nicht deinen Gedanken, nicht deinen Auslegungen, sondern folge mir. Aber der selbstsichere Gläubige, der führt lieber weiterhin seine guten Gespräche und ist recht überzeugt von seinem bisherigen Weg und muss ihn weitergehen. Über 60.000 christliche Denominationen gibt es weltweit. Und wer hier im Raum hat nicht in manchen Details immer noch seine eigene Vorstellung und Auslegung vor Gott? Am Ende des eigenen Glaubensweges aber steht der unvermeidliche geistliche Bankrott, der Trümmerhaufen, die große Schuld im Leben, in der Familie, in der Gemeinschaft. Und wohl dem, der dann endlich zugeben kann und muss, dass ihm von Gott alles religiöse Tun und alle falsche Hoffnung zerstört worden ist. Und das nicht nur einmal. Viele machen aber auch dann noch weiter, bis zum bitteren Ende. Sie bleiben nicht stehen vor Gott, bleiben nicht sitzen zu Jesu Füßen, lassen sich nicht korrigieren, folgen nicht Jesus nach, sondern laufen voraus und reißen andere mit. Auf dich kommen ja auch Fragen zu. Und was tust du? Gibst du von dir aus Ratschläge? Oder führst du die Menschen, auch die Geschwister, nur zu Jesus, wie Andreas? Tust du wie Paulus, der sich bei den Korinthern vorgenommen hatte, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten? Wir müssen uns nicht wundern über Jesu harte Reden an Menschen. Ist doch der Mensch ein Lügner von Natur aus, ein trickreicher Frage- und Fallensteller und Ratgeber. Und bevor einer nicht in der tiefsten Not schreien muss, Herr, hilf mir, wird er immer wieder mit seinem Ich an der Weisheit und Antwort Gottes scheitern. Es gibt keinen einzigen Satz in der Bibel, keine Situation im Leben, bei dem wir nicht den Herrn nach seiner Auslegung des Wortes und um seine Sicht anrufen sollten. Aber wie viele von uns, die die Bibel doch mit Gewinn lesen, sind dabei von sich selber überzeugt. Bei all ihrem Herumwursteln und bei all ihren oft katastrophalen Zu- und Umständen sind sie noch immer nicht in der Praxis dahinter gekommen, dass der Herr der Einzige ist, der alles in allen erfüllt und niemand sonst. Beherzigen wir, dass der Herr Jesus uns die ganze Zeit sagt, kommt her zu mir? Ja, was hält uns denn auf? Die so gewohnte rechtschaffene Art unseres Glaubenslebens vielleicht? Alles, was in der Bibel an Gutem und Positivem und Notwendigem erwähnt ist, betrifft nur den Sohn Gottes und kann nur vom Sohn Gottes erfüllt werden. Alles, was verurteilt und zunichte macht, davon müssen wir uns angesprochen sehen. Nur der gottgewollte Zustand in Christus bringt uns durch des Vaters guten Ratschluss in die rettende Position. Einen anderen Weg einzuschlagen, das würde bedeuten, Gott zu versuchen und dem Feind Tür und Tor zu öffnen. Es ist nichts unverschämter und frecher als unser Unglaube gegenüber Gott und seinen Ratschluss für uns alles im Sohn wohnen zu lassen. Verstehen wir diese Tragweite? Schau doch, das ist das Christentum, das ist das Evangelium vom Sohn, wie der Vater es gewollt hat. Nur dass unser Eins nie passend ausdrücken kann, wie herrlich es ist. Ja, wir sind Bettler, aber das sollte uns retten, weil den Armen das Evangelium gegeben ist. Das Evangelium vom Sohn in seiner ganzen Fülle, dieser herrliche Plan und Gedanke Gottes, so hoch, so genial, den kann ein unmündiges Kind verstehen. Ja, leichter sogar als die sündenklügeren Erwachsenen. Und Jesus preist des Vaters wunderbaren Ratschluss in Lukas 10. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Vom ersten bis zum letzten Kapitel der Bibel zielt der Heilige Geist nur auf den Sohn. Und nur im Sohn ist der Zugang zum Vater möglich. Es geht nicht vorbei am Sohn, in jedem Belang. Denn unser verzweifelt böses Leiden, das verbirgt uns ja den Zugang, so lange bis der gnädige Herr selber durch sein Wort und praktische Unterweisung die Türe öffnet. Bitten wir ihn darum. Vorhin haben wir die Syrophönizierin erwähnt. Jesu Antwort an sie, die können wir hier nicht übergehen. Das begann schon damit, dass er seine Jünger mindestens 50 Kilometer, wenn nicht 90, nach Norden mitmarschieren ließ, damit sie ein Lehrstück sondergleichen miterlebten. Da steht in Matthäus 15, und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Hier haben wir nun ganz andere Bedingungen vor uns. Hier bestimmt zuerst das gezielte Hingehen und Kommen des Herrn die Situation und gleichzeitig die Notlage eines, ja, zweier Menschen die weitere Folge. Was für eine Kommunikation hat sich dabei entwickelt. Ein Mensch bittet hier für sein Kind und bekommt keine Antwort vorerst. Ja, wie viele kennen das, die an den Betten ihrer Kinder knien, die vor Gefängnissen betend auf und ab gehen, die nächtelang wach bleiben und sich fragen, was wird werden? Und die Frau bekommt keine Antwort. Daraufhin fällt sie nieder vor Jesus, bittet ihn noch einmal und erhält ein abschlägiges Wort aus Jesu Mund. Ist es nicht eine besondere Gnade, dass der Herr uns, diese heidnische Frau, hier vor Augen stellt? Einen Menschen, dem er den Glauben so geschürt hat wie selten jemand, so dass er am Ende seines Werkes an ihr sagen konnte, Frau, dein Glaube ist groß. Aber stimmt das so? War nicht das alles sein Werk und sein Glaube? Ein Kapitel weiter fragt er seine Jünger dann, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Ja, wofür, für wen halten wir Jesus Christus? Das ist die wesentlichste, die wichtigste Frage. Für wen hältst du Jesus? Dann nimm die Frage mit für heute und für die nächsten Tage und Wochen, für das gesamte restliche Ehrenleben. Daran wird sich die weitere Führung für dich entscheiden. Denk an die Personen, die wir bisher aufgezählt haben. Nimm andere biblische Personen dazu, nehmt euch selber dazu und schaut Gottes Reden und Wirken an. Überall, wo wir für uns Jesu harte Reden vernehmen, müssen wir zugeben, Herr, bist du es? Ja, du bist es doch. Aber für wen halten wir dich? Die harten Reden sind sehr gut und sehr wichtig für uns, damit wir wegkommen von uns hin auf dich, zu dir, in dich. Unser aller Geschick, unsere Zukunft hängt ja letztlich nicht ab vom Gutsein oder Schlechtsein unsererseits, nicht davon, was wir getan haben oder nicht getan haben oder tun, sondern davon, wofür wir Jesus halten, für wen wir dich halten, wie der Vater es haben will. Wenn er sagt, dieser ist mein lieber Sohn, der Einzige. Und so werden wir schon heute nachhaltig verändert in sein Bild. Oder eben nicht. Denn nichts geschieht an uns durch eine charakterliche Veränderung oder Besserung unsererseits, sondern es ist und bleibt die Frage, wofür, für wen wir Jesus halten. Und dementsprechend wird dann Gottes Reaktion sein, von jeder Person der Gottheit. Der Heilige Geist erkennt im Grunde nur mehr eine Sünde, die Sünde, die Jesus in Johannes 16 ausspricht, dass sie nicht glauben an mich. Warum? Ja, weil sie nichts oder nicht viel von Jesus halten. Und darin liegt aller geistlicher Ehebruch verborgen, aller Baalsdienst, all das Herr, Herr sagen, alles Antichristliche. Denn halten wir Jesus nicht für den, der vom Vater gesandt, der da einzig Gesalbte ist, in dem die Fülle der Gottheit wohnt, mit dem Namen Gott hilft, wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Halten wir ihn nicht dafür, dann werden wir seine Hilfe nicht erfahren und nicht erkennen. Wir werden seinen Rat ausschlagen. Wir werden seine Stärke nicht als unsere Freude achten und seinen Frieden nicht in uns haben. Und wie sollten wir denn abnehmen und er zunehmen in uns? Wie sollten wir in sein Bild verwandelt werden, wenn wir nichts oder nicht viel von ihm halten? Der Feind wird dann weiter die Oberhand behalten in unseren Herzen. Dann ist nichts neu geworden. Ärger, Furcht und vieles andere wird uns weiter versklaven. Das ist die Sünde, von der Jesus spricht. Das ist die Sünde, die uns dann auch behalten bleiben wird. Dass wir Jesus nicht für den halten, der alles in allen erfüllt. Und deshalb wird sich nichts ändern in uns. Wir werden selber nicht besser, nicht in 20, in 30 Jahren. Wir kennen viele Christen, an denen wir keine Änderung festgestellt haben, jahrzehntelang. Da ist nichts zu bemerken, das neu geworden wäre, außer dem bisschen Gemeindeetikette, die eingehalten wird, solange kein Härtefall eintritt. Christus in euch, das ist etwas ganz anderes, da ist alles neu geworden. Aber wenn wir ihn nicht dafür halten, wenn wir uns weiter verbessern wollen, unsere Sünden und schlechten Gewohnheiten bekämpfen, wir selber und nicht Christus all das übergeben, der uns so teuer erkauft hat, wenn wir ihn nicht für den halten, den uns der Vater gegeben hat, dann haben wir keine Errettung und kein ewiges Leben. Auch dafür müssen wir ihn halten, für das Leben, für das Licht, für den Weg, für den Retter von Sünden, für den, der die Werke des Teufels in mir zerstört. Das alles und noch weit mehr ist er. Wer wirklich an Jesus glaubt, wer Jesus für den hält, wie er selber von sich sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, der hat in ihm das ewige Leben und die tägliche, stündliche Führung durch alle Bedrängnisse und Trübsale hindurch, die uns in ihm und mit ihm begegnen werden. Und alle harten Reden. Wir müssen uns in Christus auch nicht fürchten, wenngleich die Welt untergehen sollte und die Berge mitten ins Meer senken. Halten wir ihn auch dafür? Der Heilige Geist hat uns hineingetauft in den Leib Christi. Das heißt, wir sind in Christus geborgen, was die Ewigkeit betrifft. Christus hat alles so wohl gemacht und angeordnet für unsere Seelen, dass wir uns nicht fürchten müssen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Ja, ist dir das haltbar genug für die Ewigkeit? Oder meinst du, etwas hinzutun zu müssen? Zum Abschluss noch Jeremia 33, die Verse 2 und 3. So spricht der Herr, der es tut, der Herr, der es ersinnt, um es auszuführen. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkündigen, die du nicht weißt. Amen.
Amen.
Amen. Amen.